Domradio. Beratung.
Mit Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Fast jeder Erwachsene hat heute ein Smartphone, ziemlich viele Jugendliche auch und selbst Grundschulkinder. Und sicher sind nicht alle Eltern Internet-Experten und in der Lage, das Handy so einzurichten, dass die Kinder nicht auf die Seiten kommen, die ungut für sie sind. Hinzu kommt die Gefahr, dass Kinder auf diesem Wege gemobbt werden oder junge Mädchen von älteren Männern eingeladen werden, die vorgeben, jünger zu sein. Ja, und zu Hause können Eltern den Internet- und Smartphone-Gebrauch vielleicht noch individuell regeln, aber wie sieht das eigentlich im Schulalltag aus? Wie gut wissen Lehrer Bescheid über das, was die Schüler mit ihren Handys machen und was können, sollten oder dürfen Eltern und Lehrer zum Thema wissen? Das ist unser Thema heute, Cybermobbing und andere Internetgefahren, wie Eltern und Lehrer Kinder unterstützen können. Die Domradio-Beratung. Fast jeder zweite Jugendliche lässt sich bei den Hausaufgaben vom Handy ablenken. Über 40% geben unüberlegt Daten preis. Und eine Zeit lang ohne Handy sein, das ist für viele von ihnen unvorstellbar. Das besagt eine Studie der Landesanstalt für Medien vom 1. Oktober dieses Jahres. Junge Menschen sind zunehmend mobil und das wird ja in Zukunft auch von ihnen erwartet. Das Internet, ja, das werden fast alle nutzen. Wollen, nutzen müssen. Medienkompetenz müssen sie allerdings noch erwerben. Elena Bärhenke ist Kriminalhauptkommissarin vom Kommissariat Prävention und Opferschutz und sie ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Herzlich willkommen. Das World Wide Web bietet nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Gefahren und darüber sprechen wir heute. Die Gefahr Cybermobbing, was ist das eigentlich?
Das Phänomen Cybermobbing, ich sag mal so, es gibt keine offizielle Definition dafür, aber man kann halt sagen, dass sich auch das herkömmliche Mobbing, also da wird jemand schikaniert, gedemütigt, entwürdigt, ausgegrenzt und dann jetzt halt auch mittels des, ich sag mal in Anführungsstrichen, neuen Mediums Internet und das Ganze dann auch über eine gewisse Dauer. Letztendlich haben auch Studien gezeigt, wenn so Kinder oder Jugendliche halt befragt werden zu ihren Erfahrungen im Internet oder auch der eigene Umgang, dass das Phänomen Cybermobbing kein eigenes Phänomen ist, sondern im Grunde dann heutzutage eine Variante von einer Mobbing-Dynamik auch in der Gruppe.
Also das hat was mit Gruppendynamik zu tun, mit Ausgrenzung, was aber dann über eine andere Ebene führt. Warum ist das ja, so anders? Warum ist es auch manchmal leichter, jemanden über so einen Weg zu mobben?
Ja, letztendlich gibt es den sogenannten Online-Enthemmungseffekt. Es ist leichter, jemanden zu beleidigen und es fällt in der Regel auch sehr in der Qualität viel härter aus, weil man demjenigen halt dabei nicht in die Augen gucken kann und auch nicht gucken muss. Und insofern führt das zu so einer Enthemmung. Und das ist einfach in der Qualität dann stärker und natürlich auch diese schnelle und breite Öffentlichkeit, die sofort hergestellt ist im Internet.
Kann man denn dann seinen Kindern nicht irgendwie auch klar machen, dass wenn jemand da automatisch enthemmter ist, dass man das gar nicht so zu nehmen hat?
Meinen Sie, dass man das Internet nicht nutzen?
Nee, das nicht, sondern dass man das, wenn da eine Beleidigung kommt und man sagt, naja gut, das hätte der dir aber so nicht ins Gesicht gesagt. Also dass man das so ein bisschen für die Kinder abschwächen kann.
Ich denke, im ersten Moment, wenn man das da erlebt, also zum einen werden die Kinder überhaupt nicht so richtig damit rechnen und können das auch noch nicht einschätzen, dann passiert das dann erstmal so plötzlich und auch diese Dynamik im Internet, dass dann eben auch ganz viele sich mit einer Bewertung und möglicherweise auch mit einer radikal negativen Bewertung da äußern. Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder das noch nicht überblicken können, was da eigentlich und wie schnell passieren kann. Letztendlich muss man viel mit den Kindern reden über das Medium Internet.
Aber wo genau lauern denn die Gefahren im Netz? Kann man sagen, es gibt bestimmte Gefahrenstellen, wo besonders viel Cybermobbing passiert?
Im Grunde kann man sagen, dass das dann immer da die Gefahr am größten ist, wo sich halt die Peer Group dann aufhält im Internet. Also wenn heutzutage würde ich mal sagen, Facebook ist da etwas zu vernachlässigen, das wird WhatsApp sein. Da hält sich die Peer Group auf und darüber kommunizieren die und die bilden dann halt da Gruppen, so dass das eben auch immer mehrere sind, die Inhalte dann lesen können und auch selber dazu was schreiben können. Und insofern ist dann da auch die größte Gefahr in dem jeweiligen Lebensumfeld, sag ich mal, für denjenigen.
Das heißt, es ist schon so ein, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu, so eine Geschichte. Es geht aber noch viel weiter. Also Sie haben natürlich auch, Sie beschäftigen sich mit Prävention und Opferschutz. Es gibt natürlich auch Opfer, die Schlimmes erlebt haben.
Auf jeden Fall. Also zum einen, die Opfer sind eh von Mobbing und Cybermobbing in einer ganz speziellen Situation, weil die ja im Grunde willkürlich passiert, denn dass die bekommen in dieser Gruppendynamik halt dann durch irgendwelche Umstände diese Rolle der Betroffene, also ein Opfer zu sein, und werden dann systematisch von mehreren ständig, also über einen längeren Zeitraum fertig gemacht. Und haben auch überhaupt gar keine Chance, aus eigener Kraft das irgendwie zu stoppen oder zu intervenieren. Also egal, was sie tun, es wird immer verkehrt sein. So dass man dann durch diese längere systematische Ausgrenzung und Schikanierung am Ende ein wehrloses Opfer hat. Das ist auch so ein Kriterium, wenn es jetzt halt auch keine richtige Definition gibt für Mobbing, aber das ist ein Kriterium, durch diese spezielle, ich sage jetzt mal, Behandlung oder diese speziellen Attacken, ist derjenige am Ende wehrlos, hat keine eigene Kraft mehr, sich dagegen zu wehren.
Frau Behenke, Sie sind zum Beispiel an Schulen unterwegs, um über die Internetsicherheit für Kinder auch zu sprechen. Was möchten Sie mit Ihrer Aufklärungsarbeit an Schulen konkret erreichen?
Ja, ich möchte gerne, dass zum einen Schulen, aber natürlich auch Eltern, ich möchte sie sensibilisieren, dass ihnen klar wird, dass gerade so das Internet, das Medium Internet, wenn die Kinder das in Hände kriegen und natürlich als in der Schule auch als Auftrag bekommen, dort drin zu recherchieren für die Hausaufgaben, auf jeden Fall eben auch eine Internetnutzungskompetenz und eine Medienkompetenz vermittelt werden muss. Die Kinder brauchen auf jeden Fall Unterstützung und Begleitung. Jetzt natürlich weniger, was so die technische Expertise angeht, dass diese User-Kompetenz haben die ganz schnell und viel höher als wir dann, aber eben darin, dass die Inhalte, die Wirkung zu reflektieren, zu analysieren, auch eine Selbstregulation, was macht das Medium mit mir, habe ich noch eine Selbstkontrolle, und da möchte ich gerne die Erwachsenen sensibilisieren und auch ein Bewusstsein für dieses Medium erwecken.
Was können Eltern und was können auch Lehrer tun, damit Kinder sicherer im World Wide Web unterwegs sind? Darüber wollen wir heute reden in der Dom-Radio-Beratung. Dabei geht es gleich zunächst mal um die kleineren User, um die Grundschüler. Von den Smartphones der Erwachsenen geht eine ungeheure Anziehungskraft aus. Darf ich mal Memory spielen oder kann ich mir die App da anschauen? Das sind schon Fragen von teilweise Kindergartenkindern. Zunächst ist mal die Faszination und die Neugierde da. Kein Wunder, wenn die Eltern dieses Ding ständig mit dabei haben und drauf rumtippen. Denn Kinder wollen wissen, was die Eltern tun und wollen es nachmachen. In der Grundschule haben dann auch schon die ersten Kinder internetfähige Handys und dann fängt schon der Konkurrenzdruck an. Der Henry hat schon ein Handy, warum habe ich noch keins oder so ähnlich? Elena Behenke vom Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz hier in Köln ist zu Gast im Domradio. Frau Behenke, manche Eltern denken, ihr Kind sei sicherer unterwegs, wenn es ein Handy dabei hat. Also auch so für Absprachen ist es natürlich praktisch. Ab welchem Alter können denn Eltern ihrem Kind mit gutem Gewissen so ein Handy mitgeben?
Ich würde da tatsächlich den Unterschied machen, ob man ein Handy meint, also tatsächlich nur ein Telefon, was man mitnehmen kann, oder halt ein Smartphone, was ja dann hingegen schon eher ein kleiner Computer ist, den man mitnimmt, mit dem man auch telefonieren kann. Für Grundschulkinder, da würde ich ganz klar sagen, ein Handy zum Telefonieren möglicherweise, wenn die Eltern berufstätig sind, dass man nochmal Absprachen treffen kann, oder um beruhigt zu sein, dass das Kind möglicherweise einen Notruf absetzen kann. Das ist eine gute Sache. Ein internetfähiges Handy würde ich in Händen von Grundschulkindern nicht gerne sehen. Das ist halt tatsächlich dann möglicherweise das offene Internet, womit die Kinder dann schon allein mehr oder weniger, wenn sie unterwegs sind, dann zu tun bekommen. Und das birgt auch eben große Gefahren. Man kann diese Handys dann auch mit Jugendschutz- und Kinderschutzfiltern versehen, aber mindestens das sollte man dann eben auch tun.
Wenn man das nicht tut, dann ist natürlich die Gefahr da, dass das Kind dort was mitbekommt und sieht. Die Gefahr ist aber ja auch da, dass ein Mitschüler ein nicht gesichertes, nicht gefiltertes, internetfähiges Handy hat. Und da kann man dann als Eltern ja nichts machen.
Das stimmt. Das ist auch ein großes Problem und eine große Herausforderung, sodass ich mir ja dann wünsche, dass eben viele Eltern und viele Schulen sich auf den Weg machen und eben das Internet thematisieren und im Umgang damit. Aber letztendlich muss man tatsächlich auch schon natürlich schauen, dass das altersgerecht passiert. Also wie reif ist ein Kind? Und definitiv, also ich würde mal sagen, dass Grundschulkinder ab der dritten, vierten Klasse, da, wenn man mal beginnt, das Internet zu thematisieren und dazu einer Internetnutzungskompetenz zu kommen, das ist ein guter Zeitpunkt. Letztendlich, davor sind die definitiv noch nicht reif genug dafür und zu jung, das überhaupt nachvollziehen zu können, was da vor sich geht.
Und vielleicht können Sie das auch aus Ihrer Sicht als Kommissarin betrachten. Ist mein Kind vielleicht auch eher gefährdet, wenn es ein kostbares Smartphone mit sich rumträgt, überfallen zu werden und das Größere ist ihnen wegnehmen?
Ja? Ja, auf jeden Fall. Die Gefahr besteht natürlich dann auch jederzeit, dass man, also das nennt man, dass sie abgezogen werden, sag ich mal, ne? Dass ihnen das Handy da geraubt wird, weggenommen wird. Das kommt auch noch hinzu. Oder schlichtweg, dass, also ich habe selber eine 9-jährige Tochter und kann das gut beobachten, dass sie gewisse Dinge, die jetzt auch noch keinen großen Wert haben, aber definitiv nicht genau sagen kann, wo die Dinge sich immer befinden und halt darauf schon Acht geben kann. Das schafft sie jetzt auch noch nicht, geschweige denn, dass sie auf so ein Smartphone, also ich denke, das kann ich ihr auch noch gar nicht zuzumuten, für so ein Gerät, was recht wertvoll ist, die Verantwortung da auch zu übernehmen.
Also sehen, bring es aus der Schule auch wieder bitte mit. Ja.
Ja.
Lass es nicht irgendwo liegen.
Genau.
Wie die Brotdose.
Genau.
Ja. Also dann ist noch so eine Sache, wenn man also versucht, eben solche Filter da drauf zu packen, was heißt erstens überhaupt kindersicher, ja? Ich denke, ein Kind wird das Quatsch vielleicht mal ein Wort wie Popo eingeben und wer weiß, was dann da für Seiten kommen. Und wahrscheinlich kennen Sie auch noch Beispiele.
Ja. Ja, also wenn man normal offen sucht im Internet, mit der Suchmaschine Google zum Beispiel und gibt dort gewisse Begriffe ein, also ganz ungewollt, ganz unbeabsichtigt möglicherweise, möchte das Kind sich über die Hunde Möpse informieren, gibt dieses Wort ein. Und die Suchergebnisse, die dann erscheinen, sind natürlich überhaupt für das Kind nicht zu vermuten, dass da eben auch Brüste auftauchen. Und für junge Kinder ist das dann auch schon sehr verschreckend. Und wenn die nicht darauf vorbereitet sind, was da eigentlich passiert, wenn man in eine Suchmaschine was eingibt, dann kann das eben, letztendlich sind das eben Inhalte, die da erscheinen, die für so kleine Kinder nicht geeignet sind.
Das heißt, selbst wenn man einen Filter draufpackt, gibt es eben je nach Suchwort dann doch Ergebnisse,
ja, das ist dann schon eine Sicherheit, die gegeben ist. Nehmen wir mal an, also zum einen kann man diese Kinderschutzfilter da draufsetzen oder aber auch die Kinder, jüngere Kinder, mit einer Kindersuchmaschine suchen lassen im Internet. Also, dass die gar nicht Google benutzen, sondern zum Beispiel Blinde Kuh, Frag Finn gibt es dort. Das ist dann ein Bereich, dass die Kinder erstmal lernen mit dem Internet oder was passiert. Ich gebe einen Begriff ein, dann tauchen mehrere Ergebnisse auf, aber die Kinder surfen quasi in einem kleinen Bereich des Internets und der ist auch tatsächlich so abgesichert, dass die Ergebnisse immer kindgerecht sind.
Aber auch da gibt es dann die etwas Größeren, die sagen, ach, blinde Kuh ist was für Babys, ja. Ich google lieber, ja. Und das machen Mama und Papa auch, mhm. Und schon sind die Kinder nicht mehr an der Kindersuchmaschine. Ne?
Ganz genau, also da muss man eben dranbleiben als Elternteil und das wirklich auch begleiten, gemeinsam vielleicht erstmal zu beginnen. Mit jüngeren Kindern kann man das eben so machen und so starten. Wenn man dann jetzt schon in der Situation ist, ja, ups, jetzt ist halt mein Kind aber schon jugendlich, da braucht man dann nicht mehr mit anzufangen. Da würde ich aber tatsächlich sagen, so, wir besprechen das mal, das Internet und auch wenn man googelt und das Recherchieren einfach halt gemeinsam auch mal vorzunehmen und definitiv darauf hinzuweisen. Es sind halt wirklich eine Menge jugendgefährdende Inhalte drin. Es ist Hardcore-Porno, Hardcore-Gewalt, was mit ein paar Klicks zu finden ist. Die Jüngeren, denen kann es halt unbeabsichtigt passieren, durch einen Tippfehler oder dass sie einen doppeldeutigen Begriff eingeben.
Und das hat dann verheerende Folgen, oder?
Genau. Und die älteren Kinder, die werden dann natürlich definitiv nach suchen dann irgendwann, wenn dieses natürliche Interesse auch an dem anderen Geschlecht und so weiter, dann werden die schon danach suchen und ganz schnell fündig, weil es Altersbegrenzungen sehen dann ja häufig so aus, sind sie 18? Und dann klickt man, ja, bin ich? Ja gut. Und dann geht's los. Und das muss man halt besprechen. Also man wird die Kinder nicht auf, wenn man so viele Eltern sagen, dann ja, dann bringe ich die ja noch auf die Idee, danach zu suchen. Also ich denke, man muss so abpassen und ein Gespür dafür haben, wie weit ist mein Kind? Und dann aber schon die Themen auch tatsächlich ansprechen.
Damit in Zukunft weniger Kinder traumatisiert werden oder auch Eltern und Lehrer bewusster wird, welche Gefahren im World Wide Web auch lauern, ist Kriminalhauptkommissarin Elena Bärhinker an Schulen unterwegs, um Eltern und Lehrer aufzuklären, wie sie ihre Kinder fit machen im Umgang mit dem Internet. Eltern sind Vorbilder für ihre Kinder. Wenn ihr Kind sich im Grundschulalter fürs Internet interessiert, dann reden sie mit ihm darüber, wie es damit umgehen soll und üben sie es gemeinsam. Das ist Erfahrungsschatz des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz der Kölner Polizei. Kriminalhauptkommissarin Elena Bärhink ist zu Gast im Domradio. Wenn die Kinder noch nicht in der Pubertät sind, da ist die Wahrscheinlichkeit, die Chance groß, dass sie zuhören und dass sie auch versuchen zu verstehen, worum es geht. Ist das so ein Zeitfenster, das man tatsächlich ausnutzen sollte, bevor die Kinder in der Pubertät sich von den Eltern abgrenzen?
Auf jeden Fall. Also da, denke ich, sät man noch Saatkörner ein, die dann wovon man dann profitiert in der Pubertät, wenn sie gerade temporär nicht mehr so erreichbar sind. Also ganz bestimmt sollte man dann in dem Altersabschnitt, ich würde mal sagen dritte, vierte Klasse, damit beginnen. Und man bekommt auch Unterstützung genau durchs Internet, weil es gibt sehr schöne Portale. Die Landesanstalt für Medien hat zum einen die Seite www.clicksafe.de erstellt. Da sind konkrete Materialien und Tipps zum einen für Lehrer, aber auch für Eltern zu finden und immer sehr aktuell. Also im Internet geht das auch generell sehr schnell. Was sind für Anwendungen dort möglich? Was würden die Kinder jetzt gerade nutzen wollen und so weiter? Und eine, ich sag mal, Tochterseite ist das Internet ABC. Das ist für Kinder von 5 bis 12 Jahren gut geeignet. Es gibt also eine Kinderseite und auch eine Elternseite. Für die Eltern ist es aufgebaut, wissen, wie es geht, zeigen, wie es geht. Und die Kinder können dort quasi in Form von Rätseln. Also sehr kindgerecht ist das aufgearbeitet. Da wird kurz was berichtet über das Internet. Man kann sich das entweder anhören oder auch dann schon lesen, je nachdem, wie alt das Kind ist. Und dann beantwortet das Kind so im Quiz Fragen dazu. Und das macht Spaß.
Also auch so eine Elternseite gibt, wie stark müssen die Eltern sich darauf vorbereiten? Weil ich denke, es gibt sicher auch Eltern, die sagen, da habe ich erstens wenig Ahnung dazu, dann muss ich mich noch einarbeiten. Ach nö.
Letztendlich ist das nicht so viel, wie man vielleicht glaubt. Es ist wirklich zu schaffen, weil man jetzt auch nicht ganz genau das so dann am Ende anwenden muss oder auch genauso ein Interesse haben muss wie die Kinder. Ich glaube, es ist aber schon wichtig, dass man zeigt, man hat eine offene Haltung, also man steht dem Ganzen auch nicht verschlossen gegenüber. Das Internet ist ein gutes Medium. Man muss halt nur gucken, wie gehe ich damit um, weil es gibt auch Gefahrenstellen, das muss man schon mal rüberbringen und auch ein gewisses Interesse. Und dann kann man sich im Groben schon damit selbst zunächst erstmal auseinandersetzen oder auch gemeinsam mit dem Kind das erschließen. Also ich habe mit meiner 9-jährigen Tochter jetzt gemeinsam begonnen, mit dem Internet ABC zu arbeiten. Und das reicht völlig aus, um da auch erstmal einen Einstieg zu bekommen, dass die Kinder überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kommen, was ist es für ein Medium. Es ist einfach auch wichtig rüberzubringen. Es ist ein öffentliches Medium. Alles, was ich da hochlade, da sollte ich vorher eine Entscheidung treffen. Würde ich das denn auch draußen auf eine Plakatwand schreiben? Es sind eben keine Geheimnisse, sondern es ist, hat eine Öffentlichkeit. Und letztendlich kann man dann auch nichts wieder so richtig rauslöschen. Also was einmal drin ist, das wird auch drin bleiben grundsätzlich. Und insofern ist das einfach wichtig, da vorher sich Gedanken zu machen und das einfach gemeinsam mit dem Kind zu besprechen und anzuregen. Und ein ganz großer Bereich ist einfach die normale Wertevermittlung, würde ich mal sagen. Also ich spreche mit dem Kind, bitte benimm dich respektvoll und löse deine Konflikte friedlich auf dem Schulhof und genauso bitte auch im Internet. Also im Grunde ist es nicht so viel extra oder so viel Neues. Man muss das Internet nur mit reinnehmen ins alltägliche Leben.
Nichtsdestotrotz, es passiert eben leider doch sehr viel, sonst würden Sie nicht eben diese Präventionsarbeit leisten. Sie bekommen eben auch mit, dass einige Schüler eben gemobbt werden über diese Kanäle. Wie kann man denn ja die Kinder sensibilisieren, gerade wenn die noch so klein sind, ohne ihnen gleichzeitig Angst zu machen?
Ja, ich denke, dass man zunächst eben nicht direkt mit den Gefahren beginnen sollte, sondern halt mit dem Medium allgemein und es gemeinsam zu benutzen. Und dann wird das so ein Prozess sein, wo man ja so hinein wächst. Also es ist schon so, dass jetzt in der Regel eigentlich Grundschulkinder, da gibt es auch Mobbing, aber das findet noch überwiegend tatsächlich auch in der Gruppe statt, weil die tatsächlich jetzt so viel im Internet jetzt auch noch nicht unterwegs sind. Das merkt man aber dann, wenn es zur weiterführenden Schule geht, passiert das halt sehr sprunghaft und ganz schnell. Weil dann kommt das ganz schnell und wenn die Eltern da nicht im Sinne einer klassischen Prävention sich halt da schon Gedanken zu machen, wenn die Kinder noch nicht so viel im Internet unterwegs sind, sich damit schon mal auseinanderzusetzen. Denn dann kann ich sie auch gut begleiten, wenn es losgeht.
Wie wichtig sind die Eltern als Vorbild? Also was und wie viel poste ich oder wie viel benutze ich das Handy?
Sehr, sehr wichtig. Also auf jeden Fall, insbesondere wenn ich so im Hinblick, kann ich das Handy auch mal weglegen. Also wenn es denn dann losgegangen ist, ne, und man hat einen Jugendlichen und es ist ein recht verführerisches und auch ein haltloses Medium. Ne? Also man muss schon auch eine gewisse, ich sag mal, eine moralische Gefestigkeit haben, um damit auch vernünftig und respektvoll umgehen zu können. Und übers Vorbild ist es allemal das Einfachste und insbesondere auch zu sagen, so, wir essen gemeinsam und dann schalten wir das aus. Oder wenn es bimmelt, du musst nicht sofort immer antworten. Also das merkt man, das ist ein richtiger Druck und auch ein Gruppendruck, der dann da bei den Kindern und Jugendlichen entsteht, weil diese Masse an Nachrichten, die da eingehen, die dann auch überhaupt gar nicht so inhaltlich sehr wertvoll sind, was da passiert teilweise. Ne? Und dass man da eben auch so ein Gefühl erstmal für bekommt und den Rückhalt bietet. Also du musst nicht immer sofort dann antworten, du darfst auch mal das Ding weglegen.
Ich habe das Gefühl, es verlagert sich so einiges. Ich erinnere mich, dass meine Eltern mir eine Nivea-Creme brachten, um mir die Lippen einzucremen, um mir zu signalisieren, warum ich denn jetzt schon wieder telefoniere mit meinen Freunden, obwohl ich die doch eben in der Schule noch gesehen habe.
Genau.
Es sind einfach andere Probleme, die da zu bewältigen sind, also neue Erziehungsaufgaben.
So neu würde ich gar nicht sagen, die sind sehr ähnlich im Grunde. So viel Neues ist es nicht. Man muss halt nur tatsächlich, ich denke, so diese Scheu, was wir so im Kopf haben, weil die ohne das Internet aufgewachsen sind, wir nehmen das Medium anders wahr und mit einer gewissen Hemmschwelle möglicherweise. Und das ist nicht erforderlich. Ne? Man muss ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass es für die Kinder einen anderen Stellenwert hat. Einerseits also ein Verständnis dafür, aber andererseits es zu reglementieren auch. Also da kann ich auch empfehlen, von der Landesanstalt für Medien den Mediennutzungsvertrag, www.mediennutzungsvertrag.de. Das ist ein selbsterklärendes Angebot für Eltern, dass man nämlich gemeinsam mit dem Kind sich hinsetzt und einen Vertrag darüber schließt, wie denn in der Familie Medien genutzt werden.
Das Internet-ABC, das ist zum Beispiel eben eine Möglichkeit für die kleineren Kinder, spielerisch sich darüber zu informieren, was das Internet ist und was sich dahinter verbirgt. Unter internet-abc.de finden Sie die Seite oder auch über ClickSafe kommen Sie dorthin. Oder eben mediennutzungsvertrag.de, das ist dann schon eine Sache eher für die Jugendlichen und über die reden wir gleich, denn die sind ja quasi mit dem Handy verwachsen und viele können sich gar nicht mehr vorstellen, überhaupt ohne Smartphone leben zu können. Wenn man ihnen das Handy abnimmt, dann bricht für sie eine Welt zusammen. Wenn das Handy kaputt ist auch. Ich spreche von Teenagern in der Pubertät. Und gerade Eltern von Jugendlichen, die machen sich auch besonders viele Sorgen, weil sie nicht mehr so viel mitbekommen, was ihre Kinder so im Netz treiben. Elena Beerhenke ist Kriminalhauptkommissarin bei der Polizei in Köln und zuständig für Prävention und Opferschutz. Frau Beerhenke, wie nutzen denn die Jugendlichen ihr Smartphone?
Ich denke hauptsächlich, um mit der Peer Group zu kommunizieren. Ich denke, das ist das allergrößte Bedürfnis, mit fremden Leuten in Kontakt zu kommen, also zu chatten möglicherweise, ist, denke ich, zu vernachlässigen. Also in der Regel geht es darum, mit der eigenen Gruppe ständig in Kontakt sein zu können.
Gibt es denn auch in dieser Altersgruppe die meisten Cybermobbing-Fälle?
Das kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen, weil man vom Phänomen her sagt man immer, dass das schon egal von Schulform oder Alter letztendlich, wenn man auf der weiterführenden Schule ist, einfach als Phänomen da ist. Und Schwerpunkte kann man da eigentlich gar nicht so richtig herausstellen. Also auch die Schulform macht da keine großen Unterschiede.
Alles Mögliche wird von Jugendlichen in Bild und Ton festgehalten. Das ganze Leben sozusagen. Dazu gehören Selfies, dazu gehören aber auch oft sexy Fotos, vor allen Dingen bei den Mädels sicherlich sehr gefährlich. Warum erkennen die Jugendlichen hier trotzdem oft gar nicht die Gefahr?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, dadurch, dass sie mit dem Internet aufwachsen und das alles so schnell und einfach so passiert und dann Erwachsene sich nicht ausreichend genug positionieren, also nicht schnell genug zu sagen, nein, das ist so nicht in Ordnung. Und dann nimmt das Ganze, das kriegt eine Dynamik, eine Reichweite und das ist dann ganz schlecht aufzuhalten. Es ist vom Gefühl her ein Unterschied, wie wir aufgewachsen sind und wie die Kinder heutzutage aufwachsen. Und ich glaube, dass man sehr, ja, dass das Internet uns sehr aufruft, Werte ganz stark nochmal zu vermitteln. Ne? Also auch gerade das Recht am eigenen Bild, also generell jetzt mal, ob es ein sexy oder ein peinliches Bild, das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität, aber auch ein ganz normales Foto, das einen anderen zeigt, darf man nicht ohne sein Einverständnis veröffentlichen. Und das Internet stellt eine Veröffentlichung dar. Also theoretisch muss man sehr stark sensibilisieren, mit den Kindern darüber zu sprechen, was ist das Recht am eigenen Bild? Das ist nämlich ein sehr hohes Gut, ein hoher Wert, den wir hier haben. Das resultiert halt aus der Menschenwürde. Ne, und die Menschenwürde ist unantastbar. Also auch da schon zu sagen, wenn man ein peinliches Bild hochlädt und man fragt mal, warum hast du das gemacht, dann kommt häufig, ach, das ist doch nur Spaß, das machen doch alle. Und da müssen sich die Erwachsenen wirklich ganz stark hinstellen und sagen, nein, das ist definitiv kein Spaß, du hast hier jemanden entwürdigt und das geht nicht. Und sich also wirklich dagegen auszusprechen. Da habe ich das Gefühl, das machen Erwachsene heutzutage zu wenig. Die glauben, ach, die haben ja eine hohe User-Kompetenz, die können das schon. Wie gesagt, sie können es anwenden, aber sie können nicht die Gefahren oder die Konsequenzen reflektieren.
Unwissenheit schützt auch vor Strafe nicht, ein bekanntes Sprichwort. Und wenn jemand ein Foto postet, kann er, je nachdem wer oder was drauf zu sehen ist, dann ja auch noch unfreiwillig zum Straftäter werden.
Definitiv, ja.
Also schon allein deshalb ist die Aufklärung sicherlich wichtig. Ist den Jugendlichen, die unüberlegt was posten, tatsächlich die Tragweite oft nicht bewusst?
Ich denke schon, dass es nicht bewusst ist, was es bedeutet, dass es dann im Internet ist, dass es diese schnelle Öffentlichkeit hat oder große Öffentlichkeit und eben insbesondere, wie schwierig es ist, zumindest dafür zu sorgen, dass es nicht mehr für jeden so schnell zu sehen ist. Also soll bedeuten, wenn ein peinliches Bild hochgestellt wurde, sollte man sehr wohl denjenigen auffordern, veranlasst bitte die Löschung bei dem Anbieter, wo es drauf ist. Aber letztendlich wird es dann irgendwo im Internet immer noch vorhanden sein. Das ist eben auch dann diese besondere Qualität im Internet, dass derjenige...
Ja, oder es hat sich schon jemand runtergeladen.
Auch. Die speichern das und können das auch jeden Augenblick wieder hochladen. Also dass an jeder Stelle zu jedem Zeitpunkt wieder auftauchen kann, das ist natürlich für denjenigen, der da betroffen war, ein ganz schreckliches Gefühl. Ne?
Das Internet vergisst nichts. Darüber sollten Jugendliche vor dem Posten immer mal wieder nachdenken. Eltern sollten ihren Kindern, wenn möglich, das ein bisschen beibringen, nahebringen. Aber wie bleiben wir mit unseren Kindern im Gespräch, um sie daran zu erinnern? Darum geht's gleich in der Domradio-Beratung in der nächsten Stunde. Mit Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute reden wir über Cybermobbing, über die Art und Weise, wie wir unsere Kinder im Internet und in der Nutzung des Internets unterstützen können, wie sie eine Medienkompetenz erreichen und wie Eltern und Lehrer dazu beitragen können. Jugendliche ziehen sich in der Pubertät zurück. Sie erzählen weniger, sie treffen sich viel mit Freunden und sie grenzen sich von den Eltern ab. Das ist das ganz normale Leben. Dann sitzen sie in ihrem Zimmer, surfen munter im Internet oder chatten mit Freunden oder auch mit Fremden. Gerade Mütter von Mädchen haben oft große Angst, ihre Tochter könnte sich mit einem Unbekannten einlassen, der Böses im Sinn hat, der vielleicht auch viel älter ist in Wirklichkeit, als er vorgibt. Kriminalhauptkommissarin Elena Bärhenke, ist diese Angst denn begründet oder passieren solche gravierenden Taten eher selten?
Nein, das passiert schon auch. Und diese in dem Alter, wo diese Neugier erwacht und die Kinder sich tatsächlich dann oder beziehungsweise die Jugendlichen auf den Weg machen und dann eben auch das Internet zur Verfügung haben, passiert es schon nicht selten, dass sie dann möglicherweise auch chatten und dann auch mit einem, also junge Mädchen, die mit einem älteren Mann, also über 20, chatten und dann die Frage irgendwann auftaucht, ob sie denn eine Webcam hätte und so baut sich das dann auf, dass am Ende halt das Mädchen mit demjenigen tatsächlich über die Webcam chattet und dann sich auch möglicherweise so weit beeinflussen lässt und bereden lässt, dass sie dann irgendwann einwilligt, sich auszuziehen und sich selbst zu befingern und das Ganze dann halt über die Bilder drüber zu schicken. Also das kommt schon häufig vor.
Und da ist dann das mögliche Druckmittel.
Genau. Also der konkrete Fall, den ich im Kopf habe, da war es eine 13-Jährige, die dann schon irgendwann gesagt hat, so jetzt möchte ich das nicht mehr machen. Der Mann war knapp über 20 und er fand das nicht gut und war nicht einverstanden. Er wollte das natürlich weiter mit ihr so tun. Sie hat dann versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, im Internet, sage ich jetzt mal. Er hat sie aber immer irgendwie wieder ausfindig gemacht und wieder Kontakt mit ihr aufgenommen und hat dann gesagt, ja, hör mal zu, das habe ich alles aufgenommen. Und wenn du das jetzt nicht weitermachst, dann werde ich das im Internet veröffentlichen. Und das war dann der Punkt, wo das Mädchen zur Mutter gegangen ist und darüber gesprochen hat und das erzählt hat. Und letztendlich konnte derjenige auch ermittelt werden.
Die Gefahr ist natürlich auch da, wenn es jemand ist, der auch bekannt ist, dass dann eben auch so noch so eine Art Stalking und Mobbing sich vermischt. Also sprich, dass das Kind halt tatsächlich wirklich von jemandem auch nicht nur übers Netz, sondern eben auch in Wirklichkeit dann unter Druck gesetzt wird. Die Frage ist tatsächlich, was kann man Eltern raten zu tun? Also es ist ja sicherlich nicht leicht, mit diesem Thema umzugehen, aber wie bleibe ich mit meinem Kind im Gespräch?
Ja, schon auf jeden Fall diese innere Haltung einzunehmen und sich immer wieder anzubieten als Ansprechpartner, aber dann halt in einem Familienklima, wo dann klar ist, es geht dann am Ende darum, zu unterstützen, helfen zu wollen und eben nicht darum, dann Verbote oder Bestrafungen auszusprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um dieses Vertrauen zu behalten, dass die Kinder dann, wenn was Unangenehmes passiert ist, sich auch tatsächlich an einen wenden oder mit dem Kind vorher abzusprechen, welchen Erwachsenen würdest du denn ansprechen können und wollen, wenn dir mal was Unangenehmes passiert und dann auch möglicherweise auszuhalten, dass man es nicht selber ist, ne, aber dass man es so hat, du hast da jemanden, den du dann ansprechen kannst. Das ist ganz wichtig. Also ich denke, gerade in der Pubertät ist es schwierig, den Kontakt zu behalten, naturgegeben. Ich glaube, man arbeitet zu einem früheren Zeitpunkt eigentlich daran. Ne? Also wenn die Kinder viel, viel jünger sind und man da, ich sage jetzt mal, eine gesunde Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung gegründet hat, dann profitiert man davon in der Pubertät und man ist verbunden und auch wenn die Kinder oder die Jugendlichen nach außen hin dann so tun, als lass mich und ich will nicht und du bist, was du sagst, interessiert mich nicht, bin ich schon davon überzeugt, dass wenn man es aber dann sagt und sich auch positioniert, sich anbietet oder auch sagt, wie du dich da und da verhältst, das finde ich überhaupt nicht gut, dass das schon noch irgendwo durchdringt zu den Jugendlichen.
Also aus Sorge überwacht ja auch ein Großteil der Eltern die Internetnutzung ihrer Kinder. Das ist erwiesen. Halten Sie das denn für den richtigen Weg? Weil eigentlich denke ich ja, die Jugendlichen, die können auch einen Browserverlauf oder Nachrichten löschen.
Ja, genau. Das können die dann sehr schnell. Und ich würde immer vorziehen zu sagen, wir setzen schwerpunktmäßig auf Vertrauen. Und dann natürlich auch das Ganze zu reglementieren, also wie gesagt, das abzusprechen, wie das genutzt wird und natürlich auch zu schauen, dann mehr oder weniger hält sich derjenige denn an diese gemeinsamen Absprachen, das sehr wohl, aber einfach schlechthin zu sagen, so, und ich kontrolliere mal alles oder du musst mir da alles immer auch zeigen, was du da geschrieben hast, finde ich jetzt rein, weil das ist für die Beziehung nicht so förderlich. Und ich hatte gerade schon gesagt, ich finde, am wichtigsten ist es, dass man eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind und zum Jugendlichen aufgebaut hat und sie auch weiterhin unterhält. Das ist das, wovon man profitieren kann.
Sie haben ja auch eben schon mal das Thema Würde angesprochen. Also es ist ja auch eine Sache von Privatsphäre. Ist das ein Thema, was man einfach nochmal aufmachen sollte, wirklich mit dem Kind durchzusprechen? Was geben wir denn preis und was nicht?
Ja, auf jeden Fall. Gerade im Zusammenhang mit dem Internet, weil es so öffentlich ist. Es ist ein öffentliches Medium, da nochmal zu schauen. Man macht sich, wenn man selber was hochlädt und sehr viel, sag ich mal, hochlädt und preisgibt, jetzt.
Also macht man sich sehr offen, ne?
Verletzlich,
also,
ja, auch. Ja. Genau, es geht da um die eigene Verletzlichkeit. Und natürlich auch, wenn man Informationen über andere hochlädt, dass das, je nachdem, was es für Informationen sind, dann ja auch ein schädigendes Verhalten für den anderen ist. Also es geht da um eigene und um die Verletzlichkeit und die Verletzlichkeit der anderen.
Also Jugendliche sollte man dafür sensibel machen, darüber nachzudenken, was passieren kann. Man muss sie vielleicht ein bisschen ja, über Gruppendruck vielleicht auch mal sich unterhalten, was sicherlich ganz schwer ist, diesem Gruppendruck aus dem Weg zu gehen, denn der ist einfach sehr, sehr stark.
Ja, genau. Also dem wird man sich nicht so ganz entziehen können. Also es geht so darum, die Kinder selbst in sich als Mensch und Person zu stärken. Aber sie sind halt gerade auch auf dem Weg, sich ja selbst zu finden. Und das ist jetzt gerade der Prozess, der dann da stattfindet. Und da verlieren jetzt erstmal zunächst die Eltern möglicherweise den Einfluss und die Kinder öffnen sich mehr ihrer Peer Group. Das ist ja ganz natürlich. Ich würde aber trotzdem als Elternteil nicht aufhören, sag ich mal, da eben mit Interesse und mit einer offenen Haltung dran zu bleiben. Auch nicht zu viel Druck zu machen, sondern mehr oder weniger in einem recht angenehmen und lockeren Klima. Aber immer wieder, ich bin da und möglicherweise sich einfach so zur Verfügung zu halten.
Mit Jugendlichen übers Internet und dessen Gefahren zu sprechen, das ist nicht immer einfach. Gut ist es, wenn auch die Schule Aufklärungsarbeit leistet und auch mit den Eltern an einem Strang zieht. Darüber reden wir gleich noch in der Domradio-Beratung, heute rund ums Cybermobbing. Oft hat Cybermobbing etwas mit Schule zu tun. Über Facebook, WhatsApp oder ähnliche Kanäle werden Schüler fertig gemacht. Und in der Schule soll ja eigentlich in der Regel das Handy aus sein. Oft wird es sonst von Lehrern einkassiert. Dennoch nutzen es viele Schüler heimlich oder natürlich nach der Schule. Lehrer sollten unbedingt gut geschult werden in Sachen Online-Nutzung. Das ist die Empfehlung des Kommissariats Prävention und Opferschutz der Kölner Polizei. Kriminalhauptkommissarin Elena Bärhenke, warum sollten denn unbedingt die Lehrer besser geschult werden in Sachen Umgang mit dem Internet?
Ja, weil es einfach auch wichtig ist, halt diese Medienkompetenz an die Kinder zu vermitteln. Es ist dann schon wünschenswert, dass sich die Schule ein Medienkonzept erstellt und da dann halt auch altersgerecht und systematisch diese Kompetenzen vermittelt.
Also Lehrer sind ja nicht unbedingt näher dran als die Eltern einerseits. Ist es eher dann so diese Aufgabe der Lehrer, wenn die Eltern nicht mehr rankommen, zu versuchen, dass sie da das so ein bisschen im Auge behalten?
So sollte es nicht sein. Es ist häufig so in der Realität, aber letztendlich sollte das schon eine Ergänzung sein. Also auch die Schule hat einen Erziehungsauftrag, aber letztendlich, da ja auch, ich sage jetzt mal, die zeitliche Einwirkung der Lehrer auf die Kinder und Jugendlichen viel geringer ist, müsste es eigentlich so sein, dass es hergeht mit der gleichen Zielrichtung, die zu Hause dann vermittelt wird. Also zu Hause ist natürlich schon am stärksten, wie die Kinder sozialisiert werden und das ist dann sehr hilfreich. Ansonsten wird es für die Lehrer halt schwieriger, aber nichtsdestotrotz haben auch Lehrer und Schule hat diesen Auftrag, sich dieses Thema anzunehmen und da Kompetenzen zu vermitteln und rüberzubringen.
Ich stelle es mir immer noch sehr schwierig vor, eben weil das Handy in der Schule ja eigentlich nichts zu suchen haben soll und das viel stärker dann in der Freizeit passiert, dass die Jugendlichen sich über die verschiedenen Netzwerke unterhalten.
Das findet häufig nachmittags statt, aber letztendlich wirkt es sich ja dann aus auf die Gruppe, die dann am nächsten Morgen in der Klasse sitzt. Und letztendlich wirken dann diese möglicherweise Ängste oder Beleidigungen oder diese Dynamik in der Gruppe wirkt. Und eine Wissensvermittlung ist dann halt auch nicht so einfach möglich. Also es ist schon auch ein Thema für Lehrer und für Schule insgesamt, da möglicherweise sich auch in der Schulordnung, in der Hausordnung zu positionieren. Also es ist dann auch noch so die Frage, sollte man das Handy oder dieses Handyverbot, wie formuliert man das, wie setzt man das um? Ich würde sagen, es ist auch eine Chance zu sagen, naja, in einige Unterrichtsbereiche nehmen wir das Handy mal mit rein, um dann eben da auch in der Gruppe damit zu recherchieren oder damit eine Handhabung da umzugehen. Letztendlich ist es dann halt eine Frage, wie reglementiert die Schule das? Also welche Regeln stellen sie auf? Und das ist halt wichtig, das genau zu formulieren. Ich würde es nicht ganz verteufeln, aber man muss es regeln, wie man das in dieser Schule handhaben möchte.
Sie kennen sich auch aus mit den Unterrichtsmaterialien für Lehrer. Das ist also eigentlich auch spannend, dass es inzwischen viel Material gibt, das Lehrer für den Unterricht nutzen können. In welchem Lehrfach müsste denn das stattfinden?
Ach, da, ich würde sagen, es muss nicht. Es kann fast überall. Ne? Es kann auch im Deutschunterricht, im Sachunterricht, wenn es sowas wie Philosophie gäbe, irgendwas mit einer ethischen Erziehung, da findet das zum Beispiel, was jetzt Mobbing oder Cybermobbing betrifft, auf jeden Fall eine gute Anbindung.
Ein Angebot der Landesanstalt für Medien, das nennt sich Medienscouts NRW. Was steckt dahinter?
Das ist eine Peer-to-Peer-Education, das heißt, die Landesanstalt für Medien stellt Referenten zur Verfügung, um Schüler, ältere Schüler einer Schule und auch zwei Beratungslehrer quasi zu sogenannten Medienscouts fortzubilden. Also die werden beschult und sind dann für die eigene Schule ansprechbar und gehen auch aktiv selbst durch alle Schulklassen durch, um da eben genau diese Medienkompetenz in unterschiedlichen Bereichen näher zu bringen oder auch Ansprechpartner zu sein. Das ist natürlich in dem Sinne ganz gut, wenn es Jugendliche selber machen. Also Jugendliche für Jugendliche, die dieses Thema besprechen. Wobei die Scouts dann wiederum die Beratungslehrer hinter sich haben, falls es zu schwierig wird.
Dann gibt es auch noch andere Programme, zum Beispiel das Programm Surf Fair. Das ist entwickelt worden an der Uni Münster. Was ich daran spannend fand, ich habe mir das mal so ein bisschen durchgelesen, ist, dass es da so einen fiktiven Beispielfilm gibt. Das ist gedacht für die Jüngeren, oder?
Ja, ich denke so ab in Klasse 7 könnte man damit beginnen. Ich finde es ganz gut, dass es gibt viele solche Angebote, die Lehrer nutzen können und insbesondere auch Lehrer, die jetzt eben keine weiteren Internetkenntnisse haben. Handelt sich um einen fiktiven Cybermobbing-Fall, der da gezeigt wird, aber eben ohne Lösung. Und dann kann man anhand von Arbeitsmaterialien modulhaft mit der Klasse weiterarbeiten. Und letztendlich geht es halt darum, dass die Jugendlichen dann auch gewisse Erfahrungen haben, weil da dort Übungen gemacht werden und sie sollen halt was erleben. Und insbesondere darum, wie fühlt sich denn jemand, mit dem das gemacht wird, also das Opfer. Wie fühlt sich denn das Opfer, um da auch dieses Mitgefühl anzuregen und auch möglicherweise die Restgruppe, die ja so meint, ich habe damit nichts zu tun, die zu stärken, zu sagen, naja, ich kann da auch für jemanden eintreten, dem das passiert.
Cybermobbing als Schulthema, das ist eine Möglichkeit für Lehrer, das in den Unterricht einzubinden und somit einfach die Kinder medienkompetenter zu machen oder eben sensibler dafür zu machen, was sie mit einem einfachen, unüberlegten Post anrichten können. Wie bei vielen Dingen im Leben. Ganz sicher sein können wir nie und je mehr Eltern ihre Kinder kontrollieren, umso weniger Kontrolle haben sie vermutlich. Eltern können ihr Kind vorbereiten aufs Leben mit Internet und trotzdem kann es sein, dass doch mal was passiert. Wie schaffe ich es, dass mein Kind das Vertrauen hat, mich darauf anzusprechen, wenn es sich in eine unangenehme Situation gebracht hat. Ihr Kind hat sich vielleicht falsch verhalten, wird via Internet gemobbt. Was hilft dem Kind, wenn es sich nun als Eltern ihnen anvertraut in dieser peinlichen, schlimmen Situation? Was könnten Sie da raten, Kriminalhauptkommissarin Lena Beer-Henke?
Ja, zunächst auf jeden Fall erstmal ruhig zu bleiben. Also letztendlich kriegt man ja auch als Elternteil dann erstmal einen gewissen Schock, weil man sofort, oh Gott, mein Kind wird bedroht und es geht meinem Kind nicht gut. Das muss jetzt am besten sofort aufhören und sofort gestoppt werden. Und gerade wenn man sich nicht schon im Vorhinein mal mit dem Thema beschäftigt hat, sodass man jetzt irgendeine Handlungssicherheit hätte, dann rennt man möglicherweise wirklich in Panik los und macht ganz viele Dinge, die dann auch vielleicht nicht zielführend sind. Also ich finde, für jemanden, der da möglicherweise schon eine ganz lange Zeit fertig gemacht wird von mehreren, ist es dann erstmal ganz wichtig, dass da jemand ist, der ruhig bleibt, der auch tröstet und erstmal in den Arm nimmt und auch eine Wertschätzung rüberbringt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dass man dann auf jeden Fall auch rüberbringt, also alles, was wir jetzt weiterhin unternehmen, das machen wir in Ruhe und das machen wir auch gemeinsam. Also dass man eben auch nicht losrennt und mit der Klasse spricht oder so weiter. Ne, wenn das eben meistens ist es ja so, dass es zwar im Internet auch passiert und dass es auch einfacher ist zu sagen, Mensch, die machen mich im Internet fertig. Ich würde dann sehr feinfühlig hinterfragen, naja, passiert dir das denn nur im Internet oder ist das möglicherweise auch in der Klasse oder erlebst du das in irgendeiner anderen Gruppe auch? Und wenn das denn dann so wäre, dann hätte man die Möglichkeit tatsächlich, sich da erstmal mit dem Kind, mit dem Einverständnis des Kindes dann eben an die Lehrer zu wenden, zu hören, wie läuft, was sind da für Wahrnehmungen, haben die das schon bemerken können und dann da abzusprechen, wie man denn jetzt im Weiteren pädagogisch mit der Gruppe auch weiterarbeiten kann. Und letztendlich wichtig, aber auch wenn, nehmen wir mal an, das Kind sagt, nein, im Moment möchte ich noch nichts weiter unternehmen, dass man auch das dann akzeptiert. Nichtsdestotrotz, dass die Situation möglicherweise tagtäglich weiterläuft und man tatsächlich auch zur Beweissicherung ein sogenanntes Mobbing-Tagebuch schreiben sollte, also auch gemeinsam mit dem Kind dann genau aufzuschreiben, was ist wann von wem gemacht worden, was ist passiert, weil man ja möglicherweise auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Strafanzeige erstatten möchte. Also das könnte man parallel auch immer noch zu einem späteren Zeitpunkt, bräuchte aber natürlich dann genaue Angaben.
Sowas anzuzeigen, dazu gehört ja auch wiederum Mut. Wie steht man mit seinem Kind so eine Situation durch?
Es ist eine ganz schwierige Situation. Für die Erwachsenen selber ja eben ruhig zu bleiben und für das Opfer, für denjenigen, den es betroffen hat, also je nachdem, was dann da vorgefallen ist, ist das eine ganz schreckliche psychische und seelische Situation, weil diese, ich sag mal, Behandlung oder diese Attacken, die derjenige dann möglicherweise ja erfahren hat, einfach das Selbstwertgefühl völlig zerstören. Und dass derjenige auf jeden Fall seelische Schäden auch noch zurückbehält, selbst wenn man es geschafft hat, in der Gruppe das so weit zu intervenieren, dass das gestoppt wird. Also es gibt keine weiteren Attacken. So sind doch die seelischen Wunden des Opfers immer noch vorhanden. Und auch da ist es so, dass diese Menschen, mit denen das gemacht wurde, auf jeden Fall therapeutische Behandlung brauchen, um das auch wieder irgendwo für sich selber so zurechtzurücken, dass sie wieder ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln können.
Es ist ja schon mal sehr schön, wenn Eltern feststellen, mein Kind traut sich, mir sowas zu sagen. Ja? Ja. Also das ist wahrscheinlich mehr als oberpeinlich, wenn man zum Beispiel zugeben muss, ich habe ein Nacktfoto eingestellt und ich werde jetzt unter Druck gesetzt. Wenn ein Jugendlicher dann es nicht schafft, sich seinen Eltern anzuvertrauen, gibt es so anonyme Möglichkeiten, dass die sich auch Hilfe holen können, wenn sie sagen, ich kann das einfach nicht meinen Eltern sagen?
Es gibt zum Beispiel vom Kinderschutzbund die Nummer gegen Kummer. Da kann man bundesweit kostenfrei anrufen und auch die Mitarbeiter, die sich dann dort melden, sind entsprechend fortgebildet, um mit dem Thema Mobbing und Cybermobbing umgehen zu können. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Also es gibt da zum einen Telefonnummer für die Kinder und Jugendlichen und dann gibt es sogar auch eine Nummer für Erwachsene.
Sind denn auch schon mal Jugendliche direkt zu Ihnen gekommen, ohne die Eltern dazwischen zu schalten?
Zu mir persönlich jetzt nicht. Es sind dann schon meistens Lehrer oder halt Eltern, die bei uns anrufen.
Die dann also auch mitkommen und das Kind, den Jugendlichen unterstützen. Kriminalhauptkommissarin Elena Beerhenke ist zu Gast in der Domradio-Beratung zum Thema Cybermobbing. Gleich fassen wir zusammen, wie Eltern und was Eltern und Lehrer tun können, um unsere Kinder vor Internetgefahren zu schützen. Jugendliche sind oft technisch fitter als ihre Eltern. Schließlich werden sie in einer digitalisierten Welt groß und müssen sich vieles gar nicht extra aneignen. Was tun Eltern, die da gar nicht durchblicken? Müssen sie ganz einfach ihren Kindern vertrauen? Kriminalhauptkommissarin Elena Bierhenke.
Nein, das auf keinen Fall. Schon sich auf den Weg machen und vom Gefühl her das aber auch erstmal wahrnehmen, dass es so ist, dass die Kinder da, obwohl sie technisch das besser anwenden können, aber durchaus eine Begleitung und Unterstützung brauchen, um Inhalte reflektieren zu können. Und letztendlich ist es so, dass man bei Grundschulkindern ganz klar weiß und es auch tut, nämlich im Straßenverkehr ein Kind fit zu machen. Wie kommt es mit dem Fahrrad jetzt von A nach B? Das stellt man überhaupt nicht in Frage. Und genauso ist es auch mit dem Internet. Und wenn man im Internet surfen will und damit umgehen will, die Kinder brauchen dort Unterstützung, Hilfe. Und das ist die Aufgabe der Eltern und auch der Schule.
Und wir haben es eben gelernt, ich finde, das kann man zusammenfassend ruhig nochmal unterstreichen, da spricht man die Kinder tatsächlich schon mit 8, 9, 10, 11 Jahren an, bevor sie denn in der Pubertät sind, wenn sie denn noch zuhören. Wenn man einen heimischen Online-Zugang kindersicher machen will, bestimmte Seiten sperren will, dann ist das auch vielleicht nicht für jeden so ganz einfach. Wer hilft einem da weiter?
Letztendlich kann man sich selber im Internet darüber schlau machen. Oder aber man nutzt Portale wie ClickSafe. Oder auch vom Bundesministerium gibt es Seiten. Zum Beispiel wird dort auch ein Kinderserver zur Verfügung gestellt, den man dann nutzen kann. Also dann würde ein Kind genau nur auf diesem kindersicher gemachten Server sich befinden. Also da gibt es halt viele Angebote, die Eltern nutzen können.
Was können Eltern und was können Lehrer tun, damit Kinder nicht unüberlegt zu private Dinge posten?
Mit dem Kind darüber sprechen und zu versuchen, das anzuregen, dass ein Kind dafür halt sensibel ist. Ne? Und auch einfach es zu definieren aus eigener Sicht, was sind denn persönliche Daten und warum macht es Sinn, das nicht zu veröffentlichen, ohne vorher drüber nachgedacht zu haben. Also einfach mit dem Kind genau diese Dinge zu thematisieren.
Und eben auch sicherlich zu thematisieren, dass das Kind selber nicht unüberlegt andere via Smartphone beschimpft, ohne es vielleicht böse gemeint zu haben und vielleicht denkt, ich mache einen Witz.
Ganz genau. Also da, es geht im Grunde halt ganz viel auch darum, wie man sich denn jetzt hier mit den Mitmenschen, wie verhält man sich, dass man respektvoll miteinander umgeht und dann aber eben auch nochmal anzuregen, dass das im Internet eben alles nochmal eine andere Qualität hat. Weil in der Regel sind die Kinder dann in einer Gruppe unterwegs. Also es kriegt auch nicht nur einer mit oder zwei, es sind schon dann mehrere. Es ist häufig das geschriebene Wort, ist auch eine ganz andere Wirkung als ein gesprochenes Wort. Also früher bei uns, da wurde dann möglicherweise jemandem hinterhergerufen, du blöde Kuh, und das haben noch 5 andere gehört. Das gerät schnell in Vergessenheit, aber heutzutage ist es in der Regel das geschriebene Wort, was eine nicht einzugrenzende Öffentlichkeit dann mitbekommen hat.
Also es ist nicht ganz einfach und in der Schule tatsächlich spielt Gruppendynamik auch immer wieder eine Rolle. Was kann man tun, damit eben die Kinder zum Beispiel nicht aufs Schulklo gehen und da munter Fotos machen von den anderen?
Was kann man tun? Es geht darum, letztendlich muss man die Kinder und Jugendliche so stark unterstützen, dass sie selber das verstanden haben, was das bedeutet. Also es hat auch natürlich mit einer gewissen Reife zu tun, aber es ist ein ganzes Stück Arbeit, da dran zu bleiben, sich zu positionieren, das rüberzubringen, damit die Kinder tatsächlich das einsehen, dass das ein No-Go ist, sowas mit jemandem zu machen.
Also eigentlich ein Appell an die Erziehungsverantwortung der Eltern und der Lehrer. Das war die Domradio-Beratung rund ums Thema Cybermobbing. Infos zum Thema, Links und Infos für Eltern und Lehrer stellen wir zusammen unter domradio.de. Klicken Sie bei Radio, dann finden Sie bei der Sendung Beratung entsprechende Links. Und im Studio war Kriminalhauptkommissarin Elena Bierhenke vom Kommissariat Prävention und Opferschutz der Polizei in Köln. Ich danke für Ihren Besuch.
Ja, vielen Dank.
Und ich heiße Dagmar Peters. Bis bald.